Christian, wo siehst du dich im Jahre 2033 in einem Satz gesagt?
Hoffentlich am Freshman Beach in Tel Aviv sitzend Hummus essen, weil ich arbeitslos bin und es gar nichts mehr über Rechtsextreme zu berichten gibt.
Wie könnte unser Leben in Zukunft besser werden? Beziehungsweise was würde es zumindest nicht schlechter machen? Mein Name ist Nora Gantenbrink und ich möchte in diesem Podcast mit meinen Gästen immer eine Stunde über sie selbst, ihre Arbeit, aber auch über den Ist- und den Soll-Zustand in unserer Gesellschaft reden. Mein Gast heute ist Christian Fuchs. Er arbeitet für das Investigativressort der Zeit. Zuvor hat er dem Rechercheverbund von NDR und Süddeutscher Zeitung angehört. Er ist unter anderem Gewinner des Reporterpreises und wurde schon mehrfach zum Journalisten des Jahres gewählt. Insgesamt kann man sagen, dass Christian Fuchs eine sehr beeindruckende Person ist. Seit über einem Jahrzehnt beschäftigt er sich intensiv mit Rechtsextremismus. Zusammen mit Paul Middelhoff hat er zuletzt das Buch »Das Netzwerk der neuen Rechten« geschrieben. Er weiß, wie Nazis fast unbemerkt von der Öffentlichkeit daran arbeiten, unser demokratisches System zu unterwandern. Mit ihm will ich heute über die Gründe des Rechtsrucks in unserer Gesellschaft sprechen und was man gegen ihn tun kann. Und ich will unbedingt herausfinden, wie er mit all seinem Wissen über das rechte Milieu nachts noch gut schlafen kann. Kurz vorab, Christian und ich, wir werden uns duzen, weil wir uns beide lose kennen. Christian und ich haben dieselbe Journalistenschule besucht, die Henri-Nannen-Schule in Hamburg. Und er war ein paar Jahrgänge über mir. Und ich freue mich total, dass er der Gast heute in meinem Podcast ist. Mir ist aufgefallen, ich glaube, wir haben, obwohl wir uns ja kennen oder wissen, wer wir sind, haben wir nie miteinander gesprochen, oder?
Ich kann mich nicht erinnern. Umso größer ist die Ehre, dass ich jetzt hier der erste Gast sein darf bei dir.
Also die Freude ist ganz meinerseits. Christian, du beschäftigst dich seit über einem Jahrzehnt mit dem Thema Rechtsextremismus. Und ich würde gerne ganz am Anfang die banale Frage stellen, wie bist du dazu gekommen?
Also es ist nicht meine Leidenschaftsentscheidung gewesen, dass ich, als ich das erste Mal einen Stift in der Hand hatte, gesagt habe, ich möchte jetzt bitte nur noch über Extremistinnen und Extremisten schreiben, überhaupt schreiben, sondern ich habe im Grunde genommen ziemlich krasse Erfahrungen in der Schule gehabt. Ich bin in der DDR aufgewachsen und dann gab es nach der Wende die erste Schülerzeitung, die wir gemacht haben, und die sollte zensiert werden. Und da habe ich mich dagegen gewehrt mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern. Und hab dann gemerkt, wie krass das ist. Ich bin irgendwie so halb klug, halb gut aussehend, hab immer großen Mund gehabt und jetzt schreibe ich mal was auf und auf einmal wird es ernst genommen von der Lehre, von Autoritäten, und man kann mit dem geschriebenen Wort, mit dem Stift in der Hand was bewegen, wenn es nur eine Debatte ist. Und dann habe ich mich das so durchgewurschtelt von Anzeigenblatt über die Lokalzeitung bis irgendwann auf dieser Journalistenschule und hab dadurch, dass ich immer in den neuen Bundesländern gelebt habe, in Thüringen die meiste Zeit, von den Redaktionen aus Hamburg und München und Frankfurt waren immer die Wünsche, die wollten gerne über Hartz IV und Stasi und Nazis natürlich Themen haben. Und das hat mich eigentlich nie so richtig interessiert, weil ich die neuen Bundesländer viel bunter wahrnehme als bloß über diese Facetten. Und bin dann zurückgegangen, nachdem ich auf der Journalistenschule war in Osten, und wollte die tollen Geschichten erzählen, wollte die jungen Künstlerinnen, die Start-Upper, die Projekte, die da passieren, Comedians und so. Und das ist ungefähr so ein paar Monate gut gegangen und dann brannte in Eisenach ein Wohnmobil. Und ein Kollege rief mich an und sagte, Christian, wir müssen einen Film machen. Du kommst doch aus Thüringen, da über den NSU. Und dann habe ich auch zum ersten Mal fürs Fernsehen gearbeitet überhaupt und habe dann 3 Jahre lang mit dem Kollegen und vielen anderen aus der Redaktion vom NDR eben über den nationalsozialistischen Untergrund recherchiert und publiziert. Dadurch ist das dann so gewesen, dass ich da so reingerutscht bin, dieses Fachthema.
Das heißt, du wolltest über die guten Seiten der neuen Bundesländer berichten und bist beim NSU gelandet.
Ja, sehr erfolgreich, oder?
Ja. Und ich würde gerne noch einmal zurückgehen zu dem, was du eben erzählt hast. Das heißt, bei dieser Schülerzeitung, wie alt warst du da ungefähr?
Das war so im letzten Jahr der Schule, so 17, 18 bin ich da so gewesen. Und neulich habe ich durch Zufall gelesen, dass Arno und Nico Semsrott, der Aktivist und der andere der Comedian, die Brüder, genau eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Die hatten auch in Hamburg so einen Zensurfall in ihrer Schülerzeitung und haben sich dann dagegen aufgelehnt. Und bei denen war das auch die erste, so wie sie es beschrieben haben, Erfahrung der Selbstwirksamkeit und dass man was erreichen kann. Und das glaube ich, trifft auf mich genauso zu. Und ich bin dieser Schule auch sehr dankbar, dass sie so restriktiv und eigentlich auch so autoritär aufgetreten ist, nachdem sie uns 8 Jahre lang erzählt haben, wie toll die Demokratie ist und wie toll die Pressefreiheit und Meinungsfreiheit ist. Und dann auf einmal hatten sie zum ersten Mal, waren sie damit konfrontiert, dass junge Menschen auch ihre eigene Meinung haben konnten damit nicht umgehen. Und aber diese Erfahrung zu machen zu einem frühen Zeitpunkt, dafür bin ich wirklich ernsthaft tief dankbar, weil ich da wusste sofort, was mein Leben einen Sinn geben könnte. Und
das ist interessant. Wie hieß diese Schülerzeitung?
Das war so ein kombiniertes Abi-Abschlusszeitung, die hieß Abbild, also wie die Bild, also auch schon mega kreativ. Und da ist leider danach, ging es nur noch bergab, was so Wortspiele anging.
Das ist interessant, ja. Und meine Abi-Zeitung sollte nämlich auch zensiert werden, haben sie dann aber vergessen, also ist zum Glück durchgerutscht, gab aber dann mächtig Ärger. Das sind offenbar Parallelen in unserer Biografie. Also, aber ja.
Und das ist auch ein schwieriger Moment, denn man muss das Abi noch machen und macht an dieser Zeitung, man muss halt mit Leuten verhandeln. Auf einmal sitzen wir bei der Direktorin und weiß, in 2 Wochen wird die deine Geschichtsprüfung abnehmen und so. Hat das jetzt einen Einfluss vielleicht auf die Note und so?
Die erste Erfahrung eigentlich mit Diplomatie auch, die man machen muss.
Ja, also Und sollte da dein Text zensiert werden?
Nee, der ist da nicht zensiert worden, aber es gab wirklich mächtig Ärger und aber da waren dann die Sachen schon geschrieben. so ist es halt.
Also ja, das heute ist, ich
Pressefreiheit.
Ja, ist eine total wichtige Erfahrung, finde ich. Und dass man dann auch durchkommt, wenn man halt so Tricks sich überlegt, haben es dann vor der Schule verkauft an die Schüler, eine überklebte mit so Spritzkleber, die konnten quasi das abmachen und den Originaltext lesen. Die Lehrer, die es nicht gecheckt haben, haben dann die zensierte Version gelesen so, und damit haben wir so ein bisschen uns durchgemogelt. Und ein Thema war, dass einer der Lehrer hatte ganz oft junge Mädchen angekrabbelt. Und wo man denkt, heute würde ihn damit nicht durchkommen, das zensieren zu wollen, wenn wir das mal thematisiert hatten in einem satirischen Text, sondern heute wäre es ein ganz anderer, das ist mir neulich wieder bewusst geworden, gesellschaftlicher Sensibilität dafür da. Und das könnte man nicht mehr so leicht wegdrücken.
Mhm. Und war das auch, also war dir damals schon so mit 17, 18 dann noch klar, dass du Journalist werden möchtest?
Total. Total. Das war so eine eindrucksvolle Erfahrung. Ich wollte bis dahin Schauspieler werden. Ich war auch im Theaterjugendclub des Deutschen Nationaltheaters, weil ich in Weimar aufgewachsen bin. Und in der Schule in so Theatergruppen. Und das war eigentlich immer für mich so eine Offenbarung, da zu stehen und fremde Texte zu sprechen und überhaupt sich mit Texten auseinanderzusetzen und die Tourneen zu machen, mit den so anderen Theatergruppen zu fahren, sich so auszutauschen. Das war ganz toll. Und dann merkte ich aber, dass ich im Grunde genommen da gar nicht das Talent dazu habe und mir da mal was eingeredet habe und wusste dann sofort, das ist es, ist doch viel besser als Schauspielerei.
Das heißt, kurz zu deiner Vita, und du lebst mittlerweile in Leipzig und arbeitest immer noch als Journalist, da kommen wir gleich auch drauf noch näher zu sprechen, und kommst gerade aus der Uckermark und wir treffen uns hier in Berlin. Nur einmal für den Hintergrund. Deine Redaktion sitzt hier, also du bist viel in Berlin. Du hast eben zuletzt für Rowohlt ein Buch geschrieben und darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Und zwar, jetzt haben wir einmal schon über diesen auslösenden Moment gesprochen, wie du zum Journalismus und zu dieser Überthematik gekommen bist. Aber ich habe gelesen, es gab eben auch einen auslösenden Moment dafür, dass du und der Co-Autor Paul Middelhoff, dass ihr euch entschlossen habt, dieses Buch zu schreiben. Das hatte auch mit einer Recherche der Zeit zu tun in Köln, glaube ich. Könntest du das einmal nochmal erzählen?
Ja, das stimmt. Also Paul Middelhoff und ich, wir waren damals beide Reporter im Investigativressort der Zeit und wir hatten da ein großes Team. Wir versuchen immer mal so 1-2 Mal im Jahr alle Kolleginnen und Kollegen in eine Recherche zu verbinden. Und das war damals, als es die vielen Diskussionen um die Silvesternacht von Köln gegeben hat, wo ja, wenn man Alice Schwarzer glauben mag, ein Sex-Dschihad stattgefunden hat von wild gewordenen Nafris. Und da gab es so viele Unstimmigkeiten und ungenaue Informationen. Und dann sind wir da mal hingefahren und waren mehrere Wochen in der Stadt und haben wirklich jeden Stein umgedreht und haben auch mit Verlegern gesprochen, mit Bürgermeistern, mit allen, mit ganz vielen betroffenen Frauen natürlich, haben auch die mutmaßlichen Täter in Marokko gefunden, einige. Und meine dankbare Aufgabe war dann auch mit einem Rechtspopulisten zu sprechen, von einer kleinen Partei, die es gar nicht mehr gibt. Und der sagte dann damals, das war so Reportergold eigentlich, man kommt da rein und in dieses Büro, das war so ein abgeranzter Teppich, nicht so schön wie hier. Da waren die Zigarettenstummel ausgedrückt und er hatte eine schlecht sitzende Krawatte und schlechte Zähne, also wie man sich das wünscht so. Und hinter seinem Schreibtisch war ein Plakat "Rape Futures Not Welcome". Und dann sagte er so nach einer Stunde und so: "Herr Fuchs, wissen Sie eigentlich was? Sie haben das alles noch gar nicht kapiert. Mhm. Sie waren jetzt 50 Jahre lang dran und jetzt sind wir dran. Die Geschichte passiert immer in Pendelbewegung. Mhm. Jetzt kommen wir dran. Da habe ich erst gar nicht kapiert, was er meint. Und dann, die 68er. Und er hat mich damit eingesetzt, was absurd ist, weil ich aus der DDR komme. Also da gab es keine 68er. Und dann, da habe ich das erst gar nicht ernst genommen, habe das einem Kollegen erzählt und merkten dann aber in den Monaten danach, da entsteht ein neuer Think Tank. Da gibt es irgendwie ein neuer Wahlerfolg der AfD. Hier gibt es irgendeinen neuen Künstler, einen rechten Rapper, den man vorher noch gar nicht kannte. Und es passiert auf einmal ganz viel, war so ganz viel Dynamik in so einer neuen sozialen Bewegung, die da entstanden ist. Und das haben wir immer so, konnten wir gar nicht so schnell hinterher schreiben in der Zeitung, wie eigentlich neue Dinge passiert sind. Und so haben dann Paul und ich irgendwie nach 3 Jahren gesagt, wir haben so viel Kram, dass wir niemals schreiben können, obwohl wir viele lange Texte schreiben in der Zeit. Lass uns das doch zwischen 2 Buchdeckel machen. Also besser gesagt, das muss man dazu. Ja. Frank Strickstock, unser großartiger Lektor bei Rowohlt, hat den Impuls gegeben und hat gefragt, ob wir das nicht mal länger aufschreiben wollen.
Und so ist die Idee zu dem Netzwerk der Neuen Rechten entstanden. Und diese andere Recherche mit Köln, das war eben, daraus ist dieses große Digitalprojekt entstanden, was bei der Zeit, was auch ausgezeichnet wurde, das ist, kann ich jedem wirklich nur empfehlen. Das ist eine ganz wahnsinnig gute Geschichte. Der Titel war, ich weiß es gar nicht mehr.
Gute Frage.
Ich eigentlich nicht, aber gut.
Aber wir haben versucht, die gesamte Gemengelage, die an dem Abend passiert ist, zu rekonstruieren.
Genau, das ist eine ganz großartige Rekonstruktion von den Köln-Ereignissen. Das ist ja oft so. Ich glaube, das kann man, ich bin ja auch Journalistin, ich glaube, das kann man so festhalten, dass man eigentlich was recherchiert und dann kommt man während der Recherche auf ein anderes Thema. So. Und ja, du hattest dich eh schon auch mit dem größeren Gemengenlage immer beschäftigt und dann hast du aber gemerkt, okay, das ist nochmal was anderes, was hier passiert. Ihr verwendet eben in dem Buch immer den Begriff der neuen Rechten. Könntest du für die Zuhörer einmal erklären, so kurz oder so, also so einfach wie möglich, was man eben mit den neuen Rechten gemeint ist?
Ja, also es gibt ein sehr breites Spektrum von Extremisten und Extremistinnen, rechten Extremistinnen in Deutschland. Da gehören zum Beispiel die Reichsbürger, ist eine eigene Strömung dazu. Da gibt es die klassischen Neonazis, die man kennt, also nationalsozialistisch eingestellte extreme Rechte, die so stark im Gestern leben, die Lanzermusik gut finden, Rechtsrock hören, eben auch teilweise Holocaustleugner sind und dem biologischen Rassismus anhängen. Und die neue Rechte heißt zwar so, gibt es aber auch schon parallel seit den 50er Jahren in Deutschland, hat aber, grenzt sich sehr stark von diesen anderen Strömungen ab, der Extremrechten, indem sie eben sagen, wir fanden den Nationalsozialismus auch nicht gut. Wir akzeptieren, dass es eine Shoah gab, aber versucht haben, eben radikale oder extreme rechte Positionen als bürgerlich darzustellen. Mhm. Also was sie zum Beispiel ein großer Unterschied ist, dass sie auch sagen, nein, das war ein Fehler, es gibt keine, Menschen sind keine Rassen, sondern sie erklären ihren Rassismus nicht biologisch, sondern kulturell. Mhm. Sie sagen, ne, jedes Volk hat einen zugewiesenen Kulturraum, in dem es lebt und können sich deshalb auch nur authentisch dort ausleben. In diesem Kulturraum und ein Syrer, der zum Beispiel Muslim ist von der Religion, kann darum nie glücklich werden in Deutschland. Darum wäre es doch eigentlich besser, er bleibt in Syrien und die Deutschen bleiben in Deutschland. Also sie wollen auch ein homogenes Land haben, sie wollen auch eine autoritäre Revolte, im Grunde genommen die Abschaffung all unserer demokratischen Errungenschaften der letzten 70 Jahre, also Minderheitenschutz, Rechtsstaatsprinzip, Pressefreiheit, all das wollen sie zurückdrehen, Frauenrechte, aber begründen es sehr viel intellektueller an vielen Stellen und sind sehr viel moderner im Auftreten und haben können es deshalb geschafft, nicht nur neue Menschen, junge Menschen anzusprechen mit ihren Ideologie, sondern auch in bürgerliche Schichten vorzutreten, in konservative Schichten, was die extreme Rechte vorher in Deutschland nie geschafft hat, die alten Neonazis, sage ich mal.
Kann man vereinfachend sagen, dass es bei den alten Rechten einfacher war, sie zu erkennen oder zu enttarnen oder es ist einfacher, war sie zu verorten. Und bei den neuen Rechten ist es schwieriger geworden, weil sie mehr verschiedene Kanäle benutzen, weil sie anders, also keine Ahnung, jetzt durch die Identitären oder so zum Beispiel, jetzt nicht als klassische Nazis erstmal sich generieren. So kann man das sagen oder ist das zu einfach ausgedrückt?
Das ist ein Teil natürlich am Anfang, als dieses Phänomen für den Großteil der Bevölkerung neu war, war das, glaube ich, sicherlich so. Aber man kann ja diese Codes relativ leicht dechiffrieren. Man erkennt dann, dass hinter so einer hippen Fassade eben auch trotzdem Extremismus stecken kann. So, ne? Das ist ja auch nichts Neues. Im Islamismus war das ja auch so. Die haben auch coole YouTube-Videos gemacht und Podcasts und Jugendmagazine und nichts Andere hat die neue Rechte dann für den Rechtsextremismus gemacht. Aber ja, am Anfang war das überraschend für viele Leute, dass die Neonazis oder extreme Rechte nicht mehr Springerstiefel tragen und nicht mehr Adolf Hitler gut finden. Aber ich glaube, mittlerweile ist es angekommen, dass man auch Extremist sein kann und Jutebeutel tragen und vegan Burger essen.
In diesem Buch enttarnt ja dann eigentlich quasi oder sehr vielschichtig, also es ist ein sehr komplexes Thema, das muss man sagen. Und wir werden auch nicht schaffen, alle Ausprägungen hier anzusprechen.
Also ich habe Zeit.
Aber gut, dann müssen sich die Zuhörer dazu kaufen. Nein, aber ihr habt in diesem Buch eigentlich quasi rausdröselt ja sehr gut auf, was es für, dass so eine ganze Parallelgesellschaft entstanden ist. Könntest du dazu noch was sagen? Also wie diese Parallelgesellschaft aussieht?
Das war im Grunde auch ein Anreiz für uns, das Buch zu machen, weil wir fanden, in der öffentlichen Wahrnehmung war die neue Rechte sehr stark auf die AfD fokussiert. Mhm. Und das ist nur ein kleiner Teil, nämlich nur der parlamentarische Arm dieser Bewegung und viel mehr drumherum entstanden ist. Mittlerweile, wir zählen das immer weiter, als das Buch erschienen ist, waren es noch weniger. Jetzt gibt es schon über 180 Organisationen der neuen Rechten, von sehr kleinen bis sehr großen. Also es sind Denkfabriken, Stiftungen, Vereine, Burschenschaften gehören einige dazu, zum Beispiel Gewerkschaft, Frauenbewegung, eine Jugendbewegung, all diese Dinge, sogar eine Flüchtlingshilfsorganisation der neuen Rechten gibt es. Also überraschend, und das war in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht da, dass es quasi so eine patriotische Parallelgesellschaft entstanden ist. Und das wollten wir im Grunde genommen damit auch zeigen, dass der Erfolg auch einer Partei wie der AfD in Deutschland nicht daran liegt, dass sie jetzt nur eine Partei sind, sondern sie viel mehr sind. Eine große soziale Bewegung, die drumherum im politischen Vorfeld agiert und eben ganz konkret bestimmte Zielgruppen anspricht. Mhm. Also sie haben zum Beispiel ein Format geschaffen für sehr fromme Christen, die sich nicht mehr politisch vertreten gefühlt haben und die damit hadern mit der liberalen Sexualmoral in Deutschland, zum Beispiel, dass Homosexuelle heiraten dürfen oder dass man in der Schule nicht die Evolutionstheorie gelehrt bekommt und eben nicht die biblische Lehre. Und die für die haben da ein Demonstrationsformat in Stuttgart entworfen, Demo für alle heißt das. Mhm. Und die werden da abgeholt quasi mit diesem Thema, was sie interessiert. Und dann sagen, wenn er das wollt, dann müsst ihr halt die AfD wählen. So. Und so passiert in sehr vielen unterschiedlichen Partikularinteressen auch in anderen Sphären. Und interessanterweise ist dieses Konzept geklaut von Linken, von Kommunisten, also von Antonio Gramsci, der das in 20er, 30er Jahren in seinen Gefängnisheften beschrieben hat. Er nennt das die kulturelle Hegemonie. Also man halt, wenn man eine politische Idee hat und aber keine Macht in einem Land, da muss man erst den vorpolitischen Raum umgraben, die Kultur erobern, in die Kapillaren der Gesellschaft hinein diffundieren, hineinfließen. Und das tun sie sehr, sehr professionell. Sie haben das sehr gut gelesen, diese kommunistischen Theoretiker, und haben das dann umgesetzt. Hat vorher noch keine politische Bewegung so konsequent und ja sehr professionell gemacht wie die Neue Rechte.
Das ist super interessant, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Also, dass sie sich das da abgeschaut haben.
Wie übrigens sehr viele andere Dinge von den Linken auch. Also die Aktion der identitären Bewegung, wenn man das sieht, wenn die aufs Brandenburger Tor klettern und ein Plakat drunter lassen, das hat Greenpeace vor 40 Jahren schon gemacht. Mhm. Ja, oder dann, wenn sie ein patriotisches Hausprojekt in Anführungsstrichen öffnet, das ist ein Begriff aus der Hausbesitzer-Szene, ein Hausprojekt. Ja, also da wird ganz viel in den Codes, in der Guerilla-Taktik, aber auch in der Ideologiefragmenten wurde aus der radikalen Linken übernommen von denen.
Und geht es da immer um Zerstreuung? Also geht es darum, dass die Leute gar nicht mehr so genau durchblicken? Also so durch die Lager, und so geht es mir ganz oft, wenn ich jetzt irgendwie mich einlese und dann denkt man, oh, das ist so ein Konglomerat aus Verschwörungstheoretikern, Rechtspopulisten, und also das ist einem fast Kopfschmerzen bereitet, oder
Interessante Frage, ob das eine Taktik ist.
Oder Verwirrung.
Verwirrung stiften, ja, das ist auf jeden Fall ist das natürlich Interesse. Also Chaos stiften, Unsicherheit, Vertrauen soll erodieren in die etablierten Organisationen, wie den Staat zum Beispiel oder Unternehmen oder eben auch die Medien. Das ist natürlich ein Grundprinzip, weil durch diese Disruption, durch Zerstörung, da kann dann nämlich wie ein Phönix aus der Asche dann irgendwann so eine Führungsfigur hervorkommen, und die dann für Sicherheit steht und für, ich räume das ja alles mal wieder auf. Das ist im Grunde auch ein Teilerfolg von Trump gewesen. Also so hat Trump seine Kampagne aufgebaut in den USA. Und das spielt schon eine Rolle mit, aber was mit den Verschwörungstheoretikern so da kommt, das ist die Welt ist sehr komplex und differenziert geworden. Dann gibt es da Spinner und da Leute, die Quatsch erzählen. Und was die neue Rechte versucht hat, ist eben diese Leute mit einzuvernehmen für ihre Ideologie. Aber die haben schon eine sehr straighte, sehr eindeutige, klare Ideologie und auch, was sie so vorhaben. Und was da drumherum dann noch kommt, das versuchen sie eben zu vereinnahmen, um größer zu werden, um eine größere Formation zu bilden und einen größeren Block in der Gesellschaft einzunehmen. Aber eigentlich die neue Rechte an sich als Strömung ist sehr, sehr klar und eindeutig, was so ihre Positionen sind.
Aber ihr habt ja auch ein paar von denen eben getroffen, also oder ihr habt versucht, auch die Führungsfiguren der neuen Rechten zu treffen. Und ein paar Mal ist es euch auch gelungen. Also ihr habt auch Absagen bekommen natürlich. Das würde mich eh interessieren. Also wie war da so das Verhältnis von Zusagen und Absagen bei euren Anfragen? Weil
eigentlich so würde ich sagen, 70% haben wir die Leute gekriegt, die mit denen wir reden wollten und 30%
nicht. Super Quote. Ja, okay. Aber manchmal, wenn ihr dann auch die Leute getroffen habt, also ihr seid ja zum Beispiel bei Philipp Stein, bei eben dem, ja, sagt man, Vorsitzenden von 1%, der sagt ja andere Sachen als das, was ihr dann auch rausrecherchiert. Also ihr habt ja immer das Problem, dass die Leute eigentlich oft was anderes erzählen, als das, was sie wirklich sind. Ist das irgendwas, was euch anspornt, dann noch tiefer zu graben und immer weiter zu machen? Oder ist das auch manchmal, also ich stelle mir das einfach wahnsinnig anstrengend vor, wenn man in die Milieu recherchiert. Weil die Leute geben ja immer alle vor, zum Beispiel, wir sind nur, und wir interessieren uns für unser Land oder wir sind patriotisch, wir haben eben damit gar nichts zu tun, aber ihr recherchiert dann eben auch teilweise, stimmt das nicht, die sind sehr wohl vernetzt mit, keine Ahnung, NPD-Funktionären oder was weiß ich. Wie ist das so für euch, also wenn ihr das recherchiert?
Interessant, dass das aufgefallen ist, aber ich habe das jetzt als gar nicht als etwas Besonderes wahrgenommen, weil das in diesen Themen, wie wir unseren Journalismus verstehen als investigative Reporter, eigentlich immer so machen. Also wir haben es immer damit zu tun, dass ein Unternehmen einen Skandal vertuschen will oder einen Politiker etwas anderes sagt, als er eigentlich denkt. Und so darum haben wir im Grunde genommen, bevor wir Philipp Stein getroffen haben, hatten wir halt schon einen Aktenberg und hatten schon mit 30 Leuten gesprochen, die ihn gut kannten und sind schon mit dieser Munition quasi dann hingegangen.
Das heißt, er geht
und,
gar nicht mehr unvoreingenommen zu Gesprächen.
Ja, unvoreingenommen, also schon, also der hat so, das ist ein faires schon Gespräch, das versucht man schon und vielleicht versteht man da auch, manchmal passiert das ja auch in Recherchen, man hat so ein halbes Jahr recherchiert, hat denkt, das genau ist so, die Welt ist so, wie man sich das jetzt aus den Aussagen von anderen Leuten und so zurechtgeholt hat und das ist zum Beispiel ein paar Mal passiert und dann sitzt man da mit den Leuten, um die es geht und die erklären dir in 4-5 Stunden, dass das doch alles ganz anders ist und es klingt plausibel und da muss man sagen, ja stimmt, man hat sich irgendwie verrannt und dann ist diese These tot und das ist gar kein Thema mehr gewesen. Diese Offenheit ist schon da, also wenn man das plausibel erklärt bekommt, aber wenn Philipp Stein erzählt, er ist kein Gewalttäter, er würde niemals Gewalttäter und wir wissen von aus Gerichtsunterlagen, dass er da auf Fotografen mal losgegangen ist, dann ist das halt ein unleugbarer Widerspruch und den muss man dann eben auch aufzeigen, so, ja, und aber ja, das macht aber schon auch Spaß, also Sachen zu wissen oder Sachen gerade zu rücken, die und Leuten nicht durch mit ihren Lügen durchkommen zu lassen, so, ja, das ist schon und auch zu Hinterkulissen, das ist im Grunde auch ein bisschen, was mich antreibt, ist das Wahre, die wahren Hintergründe von Dingen zu erfahren, die nicht das, was in der Öffentlichkeit zu sehen ist, sondern hinter dem Vorhang zu lüften und zu schauen, was da eigentlich ist. Und wenn man dann halt so interne Chats von AfD-Politikerinnen irgendwie liest, die dann sagen, ja, das Erste, wenn wir an der Macht sind, dass die Journalisten auf die Guillotine zu liegen und dann ratsch, und dann denkt man, okay, das sind Leute, die sind gewählt, die sitzen im Landtag, die schreiben sowas und das würden sie natürlich im Landtag nicht sagen. Und dann kann man vielleicht auch ein bisschen mehr einschätzen, warum das so ein relevantes Thema ist und warum wir das für wichtig empfinden, dass die nicht noch mehr Einfluss in der Gesellschaft bekommen, weil dieses Land würde so anders aussehen, dass die meisten Leute, glaube ich, sehr wundern würden, dass man das zugelassen hat, dass sowas passieren könnte.
Definitiv. Meine Frage zielt auch eher daraufhin ab, auch was ihr da aufdeckt, man merkt ja so, okay, man fängt irgendwo an zu recherchieren und ihr kommt immer weiter und es kommen immer mehr Verästelungen und Vernetzung und ich habe das Gefühl, man ist einfach nie fertig. Das ist ja schon ein Thema, was einem wahrscheinlich dann irgendwann ja fast nicht mehr ruhig schlafen lassen kann, weil man immer denkt, okay, ich muss das noch machen, das noch und ich will das noch rausfinden und der lügt mich an und da gibt's noch was so. Ging es euch so während der Recherche? Oder?
Ja, vor allen Dingen, wenn man so ein Buch, so eine Deadline hat und dann passiert ja immer noch neue Dinge und so und jetzt muss es abgegeben werden, dann hat man schon gesagt, irgendwann muss man halt sagen, jetzt ist halt Schluss und das ist halt der Standpunkt zu dem Tag. Man kann auch natürlich auch mit dem besten Buch nicht die ganze Welt erklären und das muss man sich irgendwann dann so eingestehen. Das sind so kleine, wir sind ja sehr demütig als recherchierende Journalisten und Journalistinnen, so freuen, dass man dann sagt, man hat jetzt ein Jahr lang zu einem Publizisten der Neuen Rechten recherchiert und hat mit seinen Ex-Frauen gesprochen, mit seinen Geschäftspartnern, mit Kollegen und so. Und man hat dann ein relativ gutes Bild, den verstanden zu haben. Mhm. Oder zu sagen, als Pars pro Toto, so warum gehen Menschen, die früher radikal links waren, sind jetzt radikale, extreme Rechte. So. Und das mal grundsätzlich einmal an einem Beispiel verstanden zu haben, wie so eine Biografie verlaufen kann, was man dann auch später auf andere dann in Abstrichen wieder woanders erkennt, das ist dann so die kleinen Freuden, die man hat und denkt, jetzt habe ich ein bisschen was von der Welt verstanden, auch wenn es natürlich noch 30 andere rechte Publizisten gibt, wo ich jetzt nicht die Kraft noch habe, die auch noch nachzurecherchieren.
Das ist aber auch ein gutes Stichwort mit der Deadline. Das hätte ich nämlich auch noch was dazu gefragt. Und zwar, das Buch hat dann ja, man muss sagen, leider halt so eine besondere Relevanz noch bekommen. Ich meine, das Thema ist immer aktuell, aber während ihr die letzten Kapitel schreibt, passiert Chemnitz. So. Und ihr habt auch noch so einen Nachtrag dann reingeschrieben. Und eben, wenn man nur mal guckt, was da noch nach Chemnitz passiert, also von Walter Lübcke wird erschossen, Hanau, Halle, also die Geschichte geht die ganze Zeit weiter. Und du recherchierst, oder ihr beide recherchiert natürlich auch weiter. Von dem Moment, wo das Buch endet, bis jetzt, wie ist es dir ergangen?
Es ist traurig, das sagen zu müssen, aber das, was uns wichtig war, in dem Buch zu sagen, das sind nicht nur nette Herren in Tweetsackos, die hier so ein bisschen radikalere Meinung haben, als das die CDU-CSU vertritt in Deutschland, sondern es sind gefährliche Brandstifter, die dieses Land grundlegend verändern wollen und auch vor Gewalt nicht zurückschrecken. Das ist ja im Grunde dieses letzte Kapitel, wo wir dann beschreiben, in Chemnitz 2018 nach dem Mord dieses einen jungen Mannes, an dem einen jungen Mann, das wurde ja instrumentalisiert dann von der AfD und Pegida und also anderen neurechten Organisationen. Da haben die ja dann mit den Neonazis ganz offen und Hooligans auf der Straße gemeinsam demonstriert. Und genau das ist das leider eingetreten, was wir vorhergesagt haben, auch mit dem Buch. Einer der Mitdemonstranten war halt Stefan E., der mutmaßliche Mörder von Walter Lübcke. Der ist da mitgelaufen, hat sich radikalisiert, auch durch solche Großdemonstrationen der AfD und hat auch an die Identitäre Bewegung gespendet, wie man heute weiß. Und hat auch die Bücher gelesen aus dem Verlag von Götz Kubitschek. Also das ist so, wir haben das leider vorhergesehen und das ist so schrecklich, aber wie immer im Leben braucht manchmal ganz schlimme, schreckliche, singuläre Einzelfälle, dass bestimmte, in dem Fall Institutionen oder staatliche Handeln aufgewacht ist und vielleicht ein wenig aktiver gegen diese Entwicklung vorgegangen sind.
In der SZ habe ich folgenden Satz gelesen. Politische Attentate passieren nicht einfach so. Sie sind immer Folge eines gesellschaftlichen Klimas, das ihnen den Boden bereitet. Wenn man das jetzt auch auf Stefan E. und Lübcke überträgt, würdest du dem komplett zustimmen?
Absolut. Genau das ist das, was ich in jede Kamera und jedes Mikrofon sage seit 2 oder 3 Jahren, dass ein politisches Klima bestimmte Menschen, die schon Gewalt in sich tragen, triggert und sie das Gefühl geben, dass sie das Richtige tun, wenn sie mehr tun, als nur zu reden. Nämlich auch das, was das Motto des NSU ja auch schon war, Taten statt Worte. Genau das ist das, was es gibt eine kleine, wirklich zum Glück verschwindend kleine Prozentzahl von Menschen, die so drauf sind und die im Zeitgeist könnten die theoretisch auch Islamisten werden, wenn das gerade angesagte politischer Extremismus ist. Und in anderen Regionen und anderen Zeiten werden diese gleichen Charaktertypen eben Rechtsextremisten. Das sieht man ja auch an den Sachen von Stefan B., der Halle-Attentäter zum Beispiel, der ein wirres Ideologie gebildet, sich zusammengezogen hat, dann auch der Täter von Hanau. Die sind keine ideologisch durchdrungenen Rechtsextremisten. Die benutzen dann etwas, was sehr populär gerade ist, eine Erzählung, ein Narrativ, was eben in dem Fall jetzt von der Neuen Rechten gesagt, um ihre eigene sinnlose Taten, die sie haben und die Wut und psychologische Probleme, was da alles zusammenkommt, zu rechtfertigen. Mhm. Dass das, was sie tun, einen Sinn hat und dass sie vielleicht sogar noch dafür als Märtyrer in die Geschichte eingehen und dann noch größer sich überhöhen damit, psychologisch gesprochen. Und das ist das Schlimme daran, wenn das zusammenkommt, solche Charaktere mit einem politischen Klima, das hat die AfD und die ganze Neue Rechte seit 5 Jahren massiv vorangetrieben mit einer Verrohung der Sprache in der Gesellschaft, mit einer Entmenschlichung von Personen. Also Walter Lübcke wurde ja zuerst im Internet durch Hasskriminalität, durch Hate Speech zu einer Persona non grata gemacht, weil er ein Zitat gesagt hat, was aus dem Zusammenhang gerissen wurde und dann instrumentalisiert wurde. Und dann, also das bedeutet, dass er in Augen von eben extrem Rechten, dem mutmaßlichen Täter, nicht mehr als Mensch auf Augenhöhe zu sehen war, sondern er war eine Projektion, er war ein Feindbild, er war die Inkarnation von all dem, was er fand, was in Deutschland schiefgelaufen ist. Und das führte zu so einer Neigung, dass er gar nicht anders konnte. Also, dass er sagt, das ist jetzt, wenn ich das jetzt nicht tue, geht das Land unter. Mhm. Also, der hat das wirklich geglaubt. Er hat das, wir kennen die Aussagen, die er dann, bevor er zur Polizei gemacht hat, der ist richtig, der hat geweint, wenn er über Vorfälle von migrantischer Gewalt gesprochen hat. Das ist ihm richtig nahe gegangen und sah das Problem eben in Walter Lübcke jetzt inkarniert. Und das ist die große, große Problem, dass eben, wenn einmal diese Barrieren gefallen sind und rote Linien betreten wurden, dann öffnet das Möglichkeiten für andere Menschen, also für Menschen, die dann eben einen Schritt weiter gehen, als das in unserem demokratischen Verständnis ist.
Was ich mich dazu noch gefragt habe, ist, Stefan E. ist ja so ein, eigentlich so ein Hybrid aus neuen und alten Rechten. Also er hat, wie du schon gesagt hast, eben auch mit Identitären zu tun. Das ist ja gerade sehr aktuell, weil es ja gerade eben auch verhandelt wird, steckt dahinter ein ganzes Netzwerk oder eben wie sehr ist er Einzeltäter und so weiter und so fort. Ich fand ganz interessant, er hat Freunde eben, die auch im Bezug beim NSU-Prozess ausgesagt haben, es gibt da halt ganz kleine Verbindungen, auch Kassel, wo das letzte und neunte NSU-Opfer eben ermordet wurde und so. Also du hattest ja schon eingangs gesagt, du hast dich eben genauso auch schon damals mit NSU, mit den NSU-Morden beschäftigt, dann auch eben mit den neuen Rechten und da findet ja schon eine Vermischung dann auch statt. Also er ist ja so ein Beides eigentlich, oder?
Das kann man nicht so genau, ehrlich gesagt, sagen. Ich habe mich lange, jetzt ein Jahr lang mit dem Fall Walter Lübcke beschäftigt und auch dazu veröffentlicht, weil es gab eine Zeit zwischen seiner Phase in der Neonazi-Szene, also bei den alten Rechten, wo er aktiv war und auch gewalttätig schon war, und jetzt dem Mord gab es 10 Jahre, wo keiner weiß, was da passiert ist. Hat er sich, hat er geheiratet und hat Kinder bekommen mit seiner Frau zusammen und ist einem geregelten Beruf nachgegangen? Ist er wirklich abgekühlt, wie die Sicherheitsbehörden behaupten? Oder hat er sich bloß taktisch zurückgezogen aus der Öffentlichkeit, um was viel Größeres zu planen? Und das weiß man ehrlich gesagt nicht, aber ich habe so ein bisschen eher den Eindruck, dass er sich schon zurückgezogen hatte aus der Politik und dass ihm das nicht mehr so das Wichtigste war an seinem Leben. Natürlich, die Überzeugungen sind geblieben, aber nicht mehr so als Aktivist sich gesehen hat. Und das dann wieder getriggert, weil das wieder hochkam, als der Aufstieg der neuen Rechten war. Es hat ihn re-radikalisiert. Es gab dann eine Re-radikalisierung dazu. Und da möchte ich auch dazu sagen, dass im Grunde genommen die Phase, in der sich die drei Kerntäterinnen des NSU gefunden haben und radikalisiert haben, war sehr vergleichbar mit der Phase heute, was die politische Großwetterlage anging. Auch damals, kurz nach der Wiedervereinigung, gab es ein Erstarken der ultrarechten Burschenschaften. Es gab eine Regierung aus CDU und SPD, die den Asylparagrafen verschärft haben. Es gab die rassistischen Anschläge in Rostock-Lichtenhagen, in Mölln und Solingen, also auch Todesfälle. Und aus diesem Boden heraus, und auch eine starke Verrohung der Sprache und einen starken Rechtsruck überhaupt auch des Landes, aus diesem Humusboden ist der Terrorismus erwachsen. Das Gleiche ist in den letzten 5 Jahren. Im Grunde genommen hat sich die Geschichte 1:1 wiederholt unter anderem Vorzeichen. Aus der Verrohung der Sprache und des Miteinanders ist auch der aktuelle Rechtsterrorismus wieder entwachsen.
Ja, das ist super interessant, was du sagst, wenn auch gleich beunruhigend.
Wenn man vielleicht das Positive sagen kann dazu, damit es nicht so traurig stehen bleibt, ist mir auch wirklich wichtig, ist, dass, glaube ich, was der große Unterschied ist, dass heute wir in einer ganz anderen, gefestigteren Demokratie leben, als das Anfang der 90er Jahre war, wo nach der Wiedervereinigung also große Probleme und große, ne, das gab es noch nie weltweit, dass sich diese 2 Länder wieder zusammenkamen und wirtschaftliche Probleme und so. Das ist heute ganz anders. Also es gab zum Beispiel damals keine Zivilgesellschaft in den neuen Bundesländern. Ne? Die hatten 70 Jahre Totalitarismus-Erfahrung und auf einmal sollte man jetzt ganz schnell Demokrat werden und hat aber seinen Arbeitsplatz verloren und so. Es war also viel chaotischer. Und das ist heute anders und merkt man auch daran, dass der Peak der neuen Rechten ist im Grunde überschritten seit Anfang des Jahres, würde ich sagen. Und es gibt eine krasse, starke Gegenwehr von der Politik, sehr viel starke kritische Medienberichterstattung und Aufdeckung über Skandale, die sie und wo sie sich Widersprüche verstrickt haben. Es gibt Menschen, Bürgerinnen, die Dinge frühzeitig bemerken und dagegen vorgehen. Mhm. Zum Beispiel habe ich neulich darüber geschrieben, wie in einem kleinen Dorf in Sachsen die Tenetären ein Schloss mieten wollten. Und das haben die aufmerksamen Bürgerinnen und Bürger da in
verhindert.
Genau. Und das wäre interessant. In den 90er Jahren nicht passiert in Sachsen. Und das gibt mir so ein bisschen Hoffnung, dass wir jetzt viel wehrhafter sind als demokratische Gesellschaft gegenüber diesen Angriffen.
Das ist gut, dass du das sagst, weil den Eindruck hatte ich auch, obwohl es natürlich absolut notwendig ist, dass sowas passiert. Und ich würde gerne auch mit dir darauf zu sprechen kommen. Also was kann man eigentlich gegen dieses Erstarken der neuen Rechten tun? Und zum Beispiel gestern habe ich ganz konkret auch gelesen, nach Twitter-Vorschuss, auch YouTube sperrt jetzt die Konten der rechtsextremen identitären Bewegung. Also ganz vorher wurden die ab und an auch mal gemeldet und dann wurden sie so vorübergehend dicht gemacht, aber es ist jetzt klar, Martin Sellners, also der Aktivist der identitären Bewegung, ist komplett gesperrt. Sind das so Dinge, die dir auch Anlass zur Hoffnung geben und von denen du eben geredet hast?
Absolut. Ein kleiner Baustein, glaube ich, ist jetzt nicht alleine dadurch, dass Martin Sellner und die identitäre Bewegung und 1% nicht mehr ihre Videos posten können, aber ihnen fehlt natürlich jetzt eine öffentliche Strahlkraft dadurch. Ja. Wenn sie nicht mehr auf Facebook und Twitter und Instagram und YouTube ihre Propaganda in einem sehr leicht zugänglichen, jugendmäßigen Stil verbreiten können, dann werden sie große Probleme haben, neue Menschen zu mobilisieren für ihre Bewegung. Und man kann natürlich auf Telegram weiterhin denen folgen, das ist eine russische App, aber da muss man erstmal in Kontakt kommen mit denen. Und das wird jetzt viel schwerer werden, aber ich meine vor allen Dingen auch, dass die politischen Parteien nach 3 Jahren verstanden haben, man muss sich nicht immer an der AfD abarbeiten, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, die eigenen Themen in den Vordergrund zu stellen, was die eigene Vision für dieses Land ist und wo das hingehen soll. Und hat die Grünen zum Beispiel großes Glück mit Fridays for Future, dass so ein neues großes Thema die Agenda auf einmal bestimmt hat. Nicht mehr die Migrationsfrage, sondern eben jetzt Klima. Und da hatte die Neue Rechte keine Antworten drauf, außer Klimawandelleugnung. Und dann das Stärken zum Beispiel. Oder das ein anderer Punkt, dass Talkshow-Redaktionen kapiert haben, man entzaubert eine extremistische Bewegung nicht, indem man sie andauernd ins Fernsehen einlädt und auch noch über ihr einziges Thema, was sie haben, redet, nämlich über Geflüchtete, sondern es gibt vielleicht auch noch 15, 16 andere, vielleicht sogar drängendere Probleme wie Pflegenotstand oder Digitalisierung oder eben Umweltfragen, Klimawandel, könnte man auch mal darüber reden. Also, dass da so ein Lernprozess auf allen Ebenen stattgefunden hat, ich glaube, das hat der neuen Rechten sehr, sehr stark geschadet, nämlich auch, wenn sie nicht mehr, das Schlimmste, was ihnen passieren kann, ist nämlich nicht mehr wahrgenommen zu werden. Ja. Wir machen also gerade einen großen Fehler, Nora, dass wir schon wieder über sie reden.
Das wollte ich gerade fragen. Ich habe gedacht, bin ich jetzt eigentlich Teil? Machen wir gerade was falsch? Das Problem.
Nein, wir machen es ja anders, wir machen es ja reflektiert.
Ja, okay. Jetzt beruhigt
euch. Ja, das ist auch ein großes Problem wirklich immer. Das werde ich oft auch auf Lesungen gefragt. Ist das nicht dadurch, dass sie jetzt auch dazu ein Buch gemacht haben mit dem Paul Mittelhoff zusammen und immer wieder darüber schreiben, machen sie es nicht groß. Und das sage ich immer, das ist eine Frage, wie man darüber richtet. Also zum 15. Mal zu einem der sogenannten Vordenker, also einem Strategen, auf sein Rittergut zu fahren und mit ihm Schafskäse zu essen und zu sagen, wie toll da mit seiner Frau zusammenlebt und was das für ein völkisches Leben da ist. Ich glaube, das ist nicht besonders hilfreich, ist auch nicht besonders spannend. Ich war da nie, also ich war schon auf dem Rittergut, aber ich habe da nie darüber geschrieben zum Beispiel. Aber die Geldströme zu zeigen, welche Interessen stehen eigentlich dahinter, hinter denen, was schreiben sie in ihren internen Chats und was sagen sie in öffentlichen Reden? Wo kommen diese Menschen, die sich als neue Rechte inszenieren, eigentlich ursprünglich her? Nämlich teilweise aus der alten Rechten, aus der Neonazi-Szene. Also sowas, ich glaube, das ist nicht das, was besonders hilfreich ist für diese Bewegung, wenn man sowas
Also ich glaube auch, wenn man junge Reporter auf AfD-Parteitage schickt und dann so Artikel erscheinen wie, ach, ich habe die gefragt, die sagen, sie sind alle keine Nazis und eigentlich waren die auch ganz nett. Das würde ich auch sagen, ist eher die falsche Berichterstattung. Ja. Genau. Was ich mich allerdings gefragt habe, ob ich das nicht auch falsch mache, umgehst du extra immer nicht die Namen zu nennen von den Köpfen? Also ist das zum Beispiel irgendwas, was hilft? Oder auch die, wenn man jetzt sagt, ein identitäres Hipster-Magazin oder so oder ein rechtsextremistischer Rapper oder so, dass man eben nicht die Namen nennt, ist das was, wo du sagst, ja, das ist gut?
Das ist interessant, dass das aufgefallen ist. Ich versuche das, da sensibel zu sein und das eben nicht durch immer wieder Nennungen zu perpetuieren und prominenter zu machen. Ja, es geht sogar so weit, dass ich aufgehört habe, die, auch wenn es rechtlich in Ordnung wäre, die Namen der mutmaßlichen Täter von zum Beispiel Terroranschlägen zu nennen, zumindest im vollen. Ich habe auch abgekürzt, ist anders, weil das führt zu einer Märtyrer-Rolle, in die sie dann kommen. Habe ich früher falsch gemacht. Beim NSU zum Beispiel, das würde ich heute nicht mehr so stark machen, auch die Täter so stark im Fokus zu stellen, sondern auch die Betroffenen-Perspektive stärker auch einzunehmen, weil die oft hinten runterfällt, weil es natürlich immer interessanter ist, was so ein Monster tut, als jemand, der durch Zufall zur falschen Zeit am falschen Ort war. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, ist halt nicht den Spin zu übernehmen. Also das merke ich halt auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen, die das nicht jeden Tag sich mit dem Thema beschäftigen. Da gibt's wieder einen Tabubruch von irgendjemandem, einem alten AfD-Politiker, der bewusst etwas sagt, oder weiß, das ist moralisch nicht in Ordnung. Und dann ist es halt am nächsten Tag eine Schlagzeile in einer Nachrichtensendung oder auf einer Tageszeitung. Sage ich, ja, ist vielleicht nicht, muss man vielleicht drüber berichten, wenn es strafbewehrt ist, aber warum, kann auch auf Seite 16 passieren, muss jetzt nicht vorne auf der ersten Seite sein und ihr gebt ihm genau das, was er will. So. Und ich habe da mal so einen Spruch gehört und den, der ist so mein Leitfaden geworden, stop making stupid people famous. Und wenn man das einmal verstanden hat, was dann kann man, glaube ich, versuchen, trotzdem darüber zu berichten, ohne ihr eigenes Narrativ immer noch weiterzutragen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Und ich glaube, da lernen wir alle was durch.
Das geht aber zum Beispiel auch, das kann schon, also das, wir reden da jetzt so rüber, weil wir so beide Journalisten sind, aber auch bei Menschen im Alltag, also wenn man sich ganz doll über was aufregt, was man gelesen hat, was die AfD wieder behauptet hat oder irgendeinen identitäre Aktion oder so, dann ist es nicht die beste Idee, dass bei, es geht es schwerer, weil es nicht, weil manche Kanäle geblockt sind, aber bei Facebook das auch noch zu kommentieren und da wütend drunter zu schreiben oder das weiter zu teilen, vielleicht noch mit einem kritischen, ganz kritischen Kommentar, weil selbst das hat ihnen immer geholfen. Die, in der Logik der Algorithmen bedeutete das für die amerikanischen Netzwerke, das ist relevant, es wird oft geteilt, es wird viel darüber diskutiert, das ist gut für uns, weil wir können links und rechts davon Werbeplatz verkaufen. Denn YouTube ist vollkommen egal, was da geflimmert in Deutschland, sondern die wollen Werbezeiten verkaufen. Und damit hat man sie auch groß gemacht. Also auch über die Empörung, das hat die Polarisierung in der Gesellschaft bei Themen hat den Extremisten lange Zeit sehr stark geholfen, weil sie damit es geschafft haben, eben ihre Position in die Mitte der Gesellschaft zu bringen.
Und Stichwort groß gemacht. Es ist ja auch so, dass man vielleicht auch einmal wirklich festhalten soll, prozentual gesehen sind es natürlich gar nicht so viele. Es sind weniger, aber die sind sehr laut. Das kann man so festhalten eigentlich, oder?
Absolut, absolut. Das ist, wir würden ausgehen von den wirklichen Strateginnen und Strategen, die hinter all diesen ganzen Projekten stehen und die geschult sind, rhetorisch geschult sind, sind nicht mehr als 1000 Menschen. Und das ist bei einer Anzahl von 82 Millionen sehr überschaubar. Das bedeutet nicht, dass sie es geschafft haben, eine breite Zielgruppe anzusprechen. In manchen Landstrichen wählen bis zu 30% AfD. Das ist dafür, dass sie so klein sind und anfangs ja auch wenig finanzielle Mittel hatten, eine große Marketingleistung, so weit vorzudringen in die Mitte der Gesellschaft, muss man schon sagen. Aber die Akteure sind sehr, sehr, sehr wenige, sind sehr, sehr klein. Wir haben mal den Begriff des Scheinriesen dafür irgendwie gewählt.
Und auch das ist ja zumindest sehr beruhigend. Es gibt jetzt Dinge, die super interessant sind, die wir leider nicht schaffen zu besprechen, aber die ich wirklich allen, die hier zuhören, nur empfehlen kann. Also das, in dem Buch geht es eben auch, wie Christian eben schon angesprochen hat, um die Geldströme, die dahinter stecken, was wahnsinnig interessant ist. Sie beschränken sich auch nicht nur auf Deutschland, sondern es geht wirklich um das internationale Netzwerk, was dahinter steckt und machen sich auch da auf die Spuren. Das ist wirklich super spannend und kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Worauf ich aber unbedingt gerne noch zu sprechen kommen würde, das hast du auch einmal gerade schon kurz gestreift. Wenn man sowas recherchiert wie ihr oder zu diesem Thema, gerät man ja auch immer wieder ins Visier oder man hat immer mit Gegenwind und das ist eben auch so eine Sache dieses Milieus, würde ich mal sagen, dass man schnell in einen Shitstorm gerät, dass man auf diesen eigentümlichen Seiten eben auch landet und so weiter und so fort. Wie ist es euch da ergangen?
Also wir sind es ja gewohnt, dass das nicht allen gefällt, was wir dann da so berichten und wir kennen das auch, ich habe mal über Bauern berichtet, da gab es ja eine Demonstration vor der Redaktion, also wegen Artikeln, die man geschrieben hat, gab es auf einmal eine Demo und man bekommt oft Klagen, wo versucht wird, eben gegen kritische Berichterstattung vorzugehen. Und das war, muss ich sagen, nach Veröffentlichung des Buches die krasseste Welle, die wir jemals erlebt haben. Es gab so einen massiven Gegenwind auf so vielen Kanälen. Also wir haben irgendwann aufgehört, Paul und ich zu zählen, aber über 20 Hassartikel über uns, wo teilweise wir auf die Stufe moralisch mit Kinderschändern gestellt wurden von bekannten Personen, ja, Publizisten, die mal seriös waren früher. Es gab die Versuche, uns zu diffamieren, auch beim Verleger von Rowohlt, damals Florian Illes, sollten wir aus dem Verlag geworfen werden. Es wurde versucht, bei meiner Chefredaktion, unserer Chefredaktion bei der Zeit wurde es versucht. Es gab massive Morddrohungen, eigentlich täglich, die wir bekommen haben, und natürlich auch Shitstorms, also wo man ganz klar auch nachweisen konnten, dass es orchestriert war, weil wir dann in den Telegram-Kanälen gesehen haben, dass dazu aufgerufen wurde, an einem bestimmten Zeitpunkt uns zu hassen oder auf uns einzuschießen, und das organisiert war, da der Gegenwind. Und dann haben wir auch relativ viele Klagen bekommen, die wir bis auf einen Vergleich alle gewonnen haben. Aber natürlich, der Versuch ist da, und es kostet wahnsinnig viel Kraft, wahnsinnig viel Energie und Zeit, die man nicht in was anderes stecken konnte, die man nicht in neue Recherchen stecken kann. Und natürlich ist das der Versuch gewesen, uns mundtot zu machen, weil es dir nicht gefallen hat, was wir da geschrieben haben.
Und habt ihr euch gegen diese Artikel, also ich hatte tatsächlich sogar auch bei der Recherche ein paar davon gefunden.
Endlich mal die Wahrheit über Paul Mittelhoff und Christian Fuchs.
Wahrheit, genau. habt ihr euch teilweise dagegen auch juristisch gewehrt, oder ist das aussichtslos, oder wie habt ihr euch da verhalten?
Wir haben da nie drauf reagiert, weil da bin ich ein Kind der Ära Kohl, der wenig kluge Sachen gesagt hat. Eine Sache war irgendwie, was juckt es irgendwie die deutsche Eiche, wenn sich da ein Wildschwein dran ruppelt. Und ich glaube, bestimmte Menschen muss man nicht damit Aufmerksamkeit noch aufwerten, indem man sie noch klagt. Und es wäre auch sofort wieder populistisch ausgeschlachtet worden. Irgendwie der Rowohlt Verlag möchte ein kleines alternatives Medium fertig machen und so. Das ist ja die Reaktion, die man schon absehen konnte, dass sie es wieder benutzt hätten für ihren Kampf. Es gab eine Sache, wo aufgerufen wurde, uns privat zu besuchen und unsere Partyorte aufzusuchen, um uns dort mal die Meinung zu sagen. Und unter diesem Artikel gab es dann auch sehr konkrete auch Mordandeutungen. Und da haben wir mal überlegt, ob man dagegen gegen die Kommentare juristisch vorgehen. Aber selbst das, da haben wir gesehen, das ist so eine kleine Zielgruppe, so klein ist, haben das dann lieber nicht gemacht.
Ja, das ist interessant, was du sagst. Also man, jetzt fernab der Recherchen, hat man danach einfach immer noch wahnsinnig viel zu tun. Ich hatte auch auf Twitter gelesen, dass du jetzt halt erst auch wieder geschafft hast, dass du aus dem Melderegister ausgetragen bist, zur Erklärung, vielleicht etwas, was man investigativ oder Journalisten halt oft machen, damit man eben nicht ihren Ort auffinden kann. Und ja, das sind dann solche Sachen, die dann noch immer zusätzlich dazukommen und einen beschäftigen.
Ja, das, wenn ich jetzt die Chance habe, möchte ich das gerne mal sagen. Also wenn Menschen sich wundern, warum ich so wenig schreibe, das liegt vor allen Dingen daran, dass 60% meiner Arbeitszeit mit juristischen Auseinandersetzungen und irgendwelchen Zusatzdingen kommen, die nie irgend zu einem Artikel führen und nie zu irgendwas führen. Und das frisst leider sehr viel von unserer Zeit, und das ist nicht nur auf dieses Thema beschränkt, auch bei anderen, wenn man über große Unternehmen berichtet oder so, im Vorfeld ganz stark viel juristische Klärung und dann meistens im Nachhinein auch, und das ist der Grund, warum so wenig Texte erscheinen.
Christian, du hattest bereits angedeutet, dass diese Recherchen immer mit viel Aufwand verbunden sind, auch emotional, juristisch. Wie geht's dir damit? Also kannst du nachts noch ruhig schlafen?
Ich versuche das, und ich bin meistens so müde, dass es dann auch funktioniert. Aber ganz ernsthaft drauf geantwortet, also ich glaube, ohne so ein sehr, 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 sehr stabiles soziales Netz, was ich habe an tollen Freunden und Freundinnen und einer Familie, würde es mir nicht so einfach fallen. Und ich wohne in einer Stadt und einer Straße, wo die allermeisten Leute nicht wissen, was ich so sonst tagsüber mache, und deshalb auch nicht darüber reden muss, wenn ich abends ein Bier trinke. Ganz viele tolle Menschen habe, die Schauspieler, um mich drum sind, Schauspieler oder Dramaturgen oder irgendwas anderes Schönes machen, und ich lasse mich davon dann gern inspirieren und versuche dann auch so abzuschalten, was mich sonst tagsüber so bewegt. Und ansonsten, glaube ich, wäre ich schon längst verrückt geworden.
Christian, ich würde gerne noch was ganz Konkretes zu der Recherche fragen oder zu, wie ihr da vorgeht. Ihr habt ja auch eben ein Festival besucht, der Identitären und so weiter. Und mich würde einfach interessieren. Ihr seid beide so zwei junge Typen. Fallt ihr da auf sofort oder also wie ist das, wenn ihr da hingeht?
Mittlerweile sind wir, glaube ich, schon unsere Gesichter auch da bekannt und bei den Leuten, die da im Hintergrund die Strippen ziehen, die erkennen uns schon relativ gut. Was von Vorteil ist, dass ich darf man das sagen, ist das Product Placement, ein großer Freund der Marke Fred Perry bin und aus dem Anspruch sie auch gerne trage, dass ich sie nicht Rechten überlassen möchte, weil sie einfach coole Klamotten machen. Und ich bin nicht alleine, Klaas Höfer Umlauf auch. Danke, Klaas. Das tragen die halt auch. Und wenn man dann noch einen Fassonschnitt oder so einen Undercut trägt, dann ist das bei diesem Festival zum Beispiel nicht, glaube ich, nicht jedem bewusst gewesen, dass ich Reporter bin, der da bin. Da ist es natürlich Vorteil, dass ich nicht mit Kamera da auftauche. Manchmal ist das gut oder auch eine Pegida-Demo, natürlich hole ich da meinen Blog nicht raus, wenn 5000 Menschen um mich drumherum lügen, Presse auf die Fresse schreien, das muss ich mich jetzt nicht gerade outen, dass ich da Reporter bin. Und manchmal ist es, aber ich würde das nie verheimlichen, also wenn wir da gefragt werden würden, würde ich das sofort sagen, ich bin, oder wenn ich ein richtiges Interview führen würde. Aber bei diesem Festival war es dann so, da stand ich da manchmal in so Gruppen dabei und die haben einfach von der Leber weg erzählt und das war, habe ich da halt zugehört, was sie so erzählt haben. So, ne? Und das ist von Vorteil, glaube ich, dass wir da so in einem Alter sind wie diese Aktivisten und Aktivistinnen. Aber meistens, also ich finde, unsere Form von Journalismus kann man zu 99% mit offenem Visier machen, kommt an alle Informationen ran, die man braucht. Ich halte nichts davon, Rollenspiele zu tun und so Undercover-Journalismus zu betreiben. Also wird auch oft verwechselt, das, was Günter Wallraff macht, sei angeblich investigativer Journalismus. Es ist nicht, das sind Rollenreportagen, die er macht. Und ich muss nicht mir Schuhcreme ins Gesicht schmieren und nicht einen Spreewaldkahn setzen, um über strukturellen Rassismus in Brandenburg zu berichten. Da kann ich einfach ein paar People of Color befragen, die da schon seit ein paar Jahren leben. Und so machen wir das auch. Also die meisten, also 99,5% sind, dass wir uns vorstellen, sagen, wir sind Journalisten, wir würden ja mit ihnen reden, dürfen wir mal vorbeikommen und
ja, das klappt auch. Und das hat, genau, das liest man dann ja auch in dem Buch, das hat ja auch zu Erfolg geführt, also zumindest damals. Ob man das jetzt, wenn ihr jetzt nochmal anfragen würdet, sähe die Sache wahrscheinlich anders
aus. Kann sein, das kann sein. Verbrannte Erde.
Genau. Jetzt haben wir super viel über den Ist-Zustand gesprochen und ich könnte ehrlich gesagt noch viel länger mit dir darüber reden. Aber dadurch, dass der Podcast Soll-Zustand heißt und wollen wir uns nicht nur mit der Gegenwart, sondern auch mit der Zukunft beschäftigen. Und zum Abschluss würde ich dir deshalb gerne noch ein paar Fragen, ja, zu nichts Geringerem als der Zukunft stellen. Ist eine Gesellschaft ohne Rechtsextremismus eine Utopie? Oder anders gefragt, glaubst du, dass es rechtsextremes Gedankengut wirklich gänzlich verschwinden kann? Es gibt ja auch Philosophen oder Historiker, die sagen, Gesellschaften haben immer extremistische Kräfte.
Ja, das würde ich unterschreiben, ehrlich gesagt. Ich glaube, Extremismus ist Teil von uns menschlichen Dasein. Ich glaube, jeder Mensch hat auch radikale oder extremistische Seiten in sich, in bestimmten Bereichen, ob das jetzt Kindererziehung ist oder Glauben oder sexuelle Vorstellungen oder so. Und es zu leugnen wäre, glaube ich, dumm, weil es ist Teil der menschlichen Natur. Ich glaube, es gab es auch immer in allen Gesellschaften, die wir kennen. Und es ist ja auch, sieht man ja auch, dass dieses jetzt auch Rechtsextremismus kein Phänomen ist, was nur, weil wir in Deutschland leben und hier so eine Geschichte haben, uns beschäftigt, sondern alle anderen westlichen Gesellschaften ja eigentlich auch, bis nach Brasilien und Japan und Amerika und Europa sowieso. Und die Frage ist immer nur, wie groß ist dieser Anteil? Also es gibt ja auch diese Umfragen immer, die Mitte-Studie zum Beispiel der Friedrich-Ebert-Stiftung zur Einstellung zu Extremismus und zu Totalitarismus und wie man dazu steht. Und das sind immer so um die 10%, die da demokratiefeindlichen Positionen zustimmen. Und ich glaube, diesen Bodensatz wird es immer geben in der Gesellschaft. Er darf nicht größer werden und er darf nicht anschlussfähig werden an die Mitte. Und das ist, glaube ich, entscheidend. Und dann kann auch eine Demokratie das aushalten.
Ja. Welche Schlagzeile würdest du gerne 2033 lesen?
Ja, ich würde gerne die Schlagzeile 2033 lesen, dass das Geld nicht mehr das entscheidende Merkmal in der Gesellschaft ist, um Menschen zu bewerten. Das ist jetzt ein scheiß Schlagzeile als Journalist. Ich weiß, ich muss eigentlich sofort mich löschen in meiner Funktion als Autor. Aber was ich damit meine, ist, dass es ein radikales Umdenken gibt in unserer Gesellschaft, was wert ist und wer wie viel wert ist und das nicht daran bemessen ist, wer wie viel Geld verdient und wer welche Karriere gemacht hat, sondern was jemand mit seiner Zeit anfängt. Und wenn jemand seine Angehörigen pflegt oder Kinder großzieht, ist das heute eher so, ja, das macht man nebenbei, es gehört irgendwie mit dazu, aber man bekommt kein Sozialprestige dafür. Oder Menschen engagieren sich wahnsinnig toll in ehrenamtlichen Projekten, weil sie glauben, dass es wichtig ist, jetzt was gegen den Klimawandel zu tun oder für Geflüchtete oder im Sportverein. Es gibt ja Millionen Dinge, die man für die Gemeinschaft tun kann und es wird nicht wirklich, da gibt es Sonntagsreden, da gibt es dann mal irgendein deutsches Sportabzeichen dafür oder so. Aber im Grunde genommen sind doch die Leute, die es geschafft haben in unserer Gesellschaft, die den Porsche fahren und die bei McKinsey irgendwie 100.000 Euro im Monat verdienen.
Und in den Vorstandsvorsitzende genau. sind und so weiter und so fort.
Ja. Mit feinen Zwirn und die dann auch die quasi die Gesellschaft prägen, weil sie Macht haben, weil sie an mächtigen Stellen sind. Und ich glaube, das ist ein vollkommen fatales Fehlentwicklung, die wir da reingeschlittert sind. Und das könnte man, glaube ich, wenn es clever gelöst ist, zum Beispiel auch durch ein bedingungsloses Grundeinkommen, könnte man diesen Umdenkensprozess mit anregen, dass man eben Menschen nicht mehr arbeiten, weil sie überleben müssen, sondern das Arbeiten, was sie für wichtig empfinden. Und auch so viel arbeiten, wie sie wichtig empfinden. Es ist ja paradox, dass Millionen Menschen arbeitslos sind und andere halt das Gefühl haben, dass sie einen Burnout haben und gar nicht mehr können. Warum können nicht zwei Menschen sich einen Job teilen zum Beispiel? Da könnte man einen, der nicht, also weil man eben nicht mehr das für das Geldverdienen auf Arbeit geht, sondern weil man das für wichtig empfindet, relevant empfindet.
Zu dem Thema lade ich dich einfach beim nächsten Podcast ein, aber auch darüber könnte ich eine Stunde mit dir reden. Wenn du einfach träumen könntest, ja, woran würdest du dann gerne in 33 Jahren arbeiten? Okay, jetzt sagst du wahrscheinlich an demselben Thema vielleicht, ne? Nein.
Ich würde gerne viel mehr mit Künstlern arbeiten. Ich weiß gar nicht, was das Thema ist. Da bin ich offen. Ja, also mit Menschen, die Theaterstücke machen, die Opern machen, die Graphic Novels herstellen, die irgendwie Bühnenshows machen, weil das ist eine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren machen durfte, dass so Menschen, die ich auch sehr schätze, in ihre Kunst auf mich zugekommen sind und da irgendwas von mir wissen wollten, Filme beraten zum Beispiel und so ein Kram. Und ich fand das immer so total spannend, wie der Blick von Menschen, von so richtig kreativen, so richtig freien Künstlern, so auf die Gesellschaft, auf das Leben ist. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Und ich glaube, ich würde das 2033 am liebsten nur noch machen.
Ich habe das ausgerechnet, da bist du dann 54.
Da ist ja noch genug Zeit.
Also das könntest du dann machen. Und glaubst du, das ist vielleicht so eine Sehnsucht, dass wenn du dich, also das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, du hast dich ja nicht nur mit Rechtsextremismus immer auseinandergesetzt, sondern auch mit vielen anderen, kann man glaube ich schon sagen, eher düsteren Themen und Terror und so weiter. Glaubst du, das ist manchmal auch so ein neues Bedürfnis, was du hast, dass man denkt, wenn man sich mit so viel schlechten oder doch eher negativen Dingen beschäftigt, dass man manchmal auch irgendwas Schöneres recherchieren würde, oder ist das zu pauschal gesagt?
Nee, da hast du, glaube ich, einen sehr, sehr guten und wunden Punkt erwischt. Also das ist schon manchmal in so schweren Momenten, frage ich mich das schon, warum ich mir das eigentlich immer wieder antue. Und es gibt Kolleginnen und Kollegen, die dann irgendwie, ja, irgendwie tolle Dinge, die dann mit irgendwie Haftbefehl mit Maybach durch Offenbach fahren oder irgendwie auch mal so spaßige Recherchen haben. Und das habe ich eigentlich ganz selten. Ich habe mich auch noch nie angefreundet mit irgendeinem Protagonisten oder Protagonistin aus einer Recherche. Gibt es Kollegen, die machen das, die haben dann Freundschaften daraus entstehen. Das ist schon, ja, das hat, glaube ich, mit der Art und Weise dieses Journalismus zu tun, den wir machen.
Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass du zu viele Protagonisten triffst, mit denen man nicht befreundet sein möchte.
Ja, wenn die dann ihre Kampfhunde auf einen schicken, das ist ein schwieriger Begriff.
Ich stelle mir das schwierig vor bei dir, ehrlich gesagt. Also vielleicht, wenn du dann in 2033 als Kulturredakteur arbeitest, da habe ich das Gefühl, da könnte das dann doch vielleicht nochmal passieren. Dass du auch mit einem Comiczeichner Freundschaft oder einer Comiczeichnerin Freundschaft schließt. Das würde ich dir auf jeden Fall sehr wünschen. Obwohl es natürlich für den Journalismus oder für die Gesellschaft schrecklich wäre, wenn Typen wie du halt nicht mehr immer diese Sachen recherchieren, kann ich es verstehen, dass man manchmal das Bedürfnis hat, dann sich doch auch mehr den schönen Dingen im Leben zuzuwenden. Christian, wenn du das Buch oder wenn wir uns mal vordenken in die Zukunft, ja, das ist etwas abstrakt, aber wenn wir sagen, wir sind jetzt einfach also eine aus der Luft gegriffene Zahl 33 Jahre weiter und du müsstest das Buch nochmal schreiben, was würdest du dir wünschen, würde dann da drin stehen?
Erstmal würde was anderes draufstehen, da würde ich mich so lange noch mehr kämpfen, dass dann draufsteht, die neue rechte Welle, fand ich einen viel besseren Titel, konnte mich leider nicht, wir konnten uns leider nicht durchsetzen, nein, ist großartig, dieser Titel, und ich glaube, wenn ich es nochmal schreiben würde, ich würde erstmal versuchen, noch weniger Details reinzumachen, es hat viele Leute überfordert, was wir so gehört haben, noch mit den großen Bögen und natürlich aus Retrospektiv würde in dem Buch gäbe es ein anderes Ende, nämlich dass diese Hochzeit, die wir zwischen 2014 und 2020 erleben mussten, dieser extremistischen Strömung in Deutschland, dann vorbei gewesen ist und sie wieder auf normalem Maß zurückgeschrumpft ist und wieder so irrelevant geworden ist wie vorher auch schon.
Christian, ich hoffe, dass wir uns in 33 Jahren nochmal wiedersehen und dann ausführlich nur über das bedingungslose Grundeinkommen reden müssen, weil es überhaupt gar keinen Anlass mehr gibt, über Rechtsextremismus zu reden, weil das, ja, wie du schon sagst, so geschwindend gering ist, dass wir, ja, dass es keine Rede wert ist. Ich habe mich total gefreut, dass du heute da warst, das beim ersten Podcast und vielen, vielen Dank.
Ich habe zu danken. Ich würde sehr gerne noch stundenlang weiter mit dir reden. Du hast die richtigen Fragen gestellt und mich zum Nachdenken angeregt. Das ist toll. Was will man mehr aus so einem Gespräch?
Jetzt fange ich gleich an zu weinen. Auf Wiedersehen. Das war Sollzustand mit mir, Nora Gantenbrink. Danke, dass ihr mit mir einen Blick in die Zukunft gewagt habt. Schreibt euer Feedback, eure Anregungen oder eure Fragen an sollzustand@ruwert.de. Sollzustand ist eine Produktion des Ruwert Verlags in Zusammenarbeit mit Pool Artists.